Thematisch werde ich aber mit Iris Stalzer einsteigen, der SPD-Bürgermeisterin, der designierten SPD-Bürgermeisterin, die immer noch im Krankenhaus liegt. Aktuell, so heißt es auch, von einem Sicherheitsdienst im Krankenhaus bewacht wird. Vor wem genau? Das ist mal offen, weil ihre Tochter sich derzeit in einer Psychiatrie befinden soll. Und Tochter ist auch schon das Stichwort. Die ist einmal hier zu sehen, durch mit Einblendung ja, als erstes, weil wir wollen natürlich dennoch die Identität dieses Kindes schützen. Das ist die liebe Zoe, 17 Jahre alt, zum heutigen Zeitpunkt 17 Jahre alt und befindet sich derzeit in der Psychiatrie. Ich habe erst nichts dazu gelesen, scheint es festzustehen. Sie ist anscheinend als kleines Kind Säugling von ihr adoptiert worden. Bedeutet, also das Foto, was ich hier habe, das ist aus einem Werbevideo. Mittlerweile ist das Video runtergenommen worden von der Webseite der Kanzlei, beziehungsweise der Account, der es auf YouTube hochgeladen hat, der hat das Video mittlerweile auf privat gestellt. Darin war sie zu sehen als ja, eine Art Werbegesicht, wie sie durch Muttis Kanzlei läuft und stellt. Keine Ahnung, was sowas soll. Ob man die kleine schwarze Tochter dann irgendwie als Werbeträger benutzt. Das Video, der Beitrag war 8 Jahre alt. Das heißt, wenn sie jetzt 17 ist, ist sie damals irgendwie, weiß ich nicht, so 9 um den Dreh gewesen. Aber auch das geht aus den aktuellsten Artikeln dazu hervor, war sie zum Zeitpunkt der Adoption irgendwie halt, weiß ich nicht, unter 1 Jahr alt, weil die Rede ist davon, dass sie seit 17 Jahren sich bereits bei der Familie befindet. So, das ist das einzige Foto, was es bisher dazu gibt, natürlich verpixelt, der vom Zeitpunkt der Festnahme der Tochter. Und es gibt dann ja noch das eine Foto, wo sie im Polizeifahrzeug oder in einem Polizeiwagen drin sitzt, was weiß ich, ein VW-Bus oder sowas, und ja, so einen weißen Spurensicherungsanzug trägt. Ziemlich sicher, weil man ja eben die Spuren sichern wollte. Das sagt auch der Name der Spuren. Hier haben wir das Haus, in dem sie lebt und oder gelebt hat, jetzt ja beim Jugendamt. Das Familienidyllhäuschen von Iris Stalzer und ihrem Mann, der zu dem Zeitpunkt des Angriffs auf Geschäftsreise war und ja auch aus bekannten Gründen die Kinder nicht zurücknehmen möchte. Ja, hier hat jemand gerade eben gefragt, warum es keine Online-Präsenz zu der guten Frau gibt. Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich derzeit, bin ich ganz ehrlich, so auch keine Antwort habe. Allerdings, also es wäre natürlich, auf der einen Seite wäre es jetzt interessant, man könnte schauen, wie verhält sie sich online, was postet sie, was teilt sie im Internet und so weiter. Da könnte man natürlich dann auch Rückschlüsse ziehen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, ja, sie ist minderjährig, sie ist 17 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob dann das Interesse häufig dann nur darin besteht, dass man unbedingt irgendwelche aktuellen Bilder oder unverpixelte, unzensierte Bilder und Fotos haben möchte. Was mir ganz wichtig ist zu erwähnen, sofern die Information richtig ist, dass sie tatsächlich adoptiert wurde von ihr aus Afrika, weil ich weiß, Mali, ihr Bruder aus Haiti, der Bruder wurde adoptiert, da war er schon 4 Jahre alt. Wenn das alles so richtig ist, dann muss man natürlich auch fragen, was im Hause Stalzer vielleicht falsch gelaufen ist in den 17 Jahren der Erziehung. Gewalttätigen, aggressiven, vorlauten, schlecht erzogenen Kindern ist es natürlich mal einfach, die Schuld zu geben für ihr Verhalten, für etwas, was sie tun. Und natürlich gehört auch die Sozialisation mit dazu. Aber ja, wie gesagt, also Kindern, Jugendlichen, die Schuld für etwas geben, grundsätzlich halte ich das für durchaus schwierig. Was natürlich nicht bedeutet, dass jemand, der mit dem Messer 13 bis 14 bis diverse Mal auf jemanden einhackt, frei von Schuld ist. Also darum geht es natürlich nicht. So, wir wissen aber nicht, wie die Erziehung eben zu Hause ausgesehen hat. Hier ist nochmal nachskizziert worden, wie der Ablauf war. Das Erste, was wir mitbekommen haben, es hieß eine Männergruppe, um kurz nach 12 ruft die Tochter oder wählt sie den Notruf und erklärt eben der Polizei, dass ihre Mutter mit einem Messer angegriffen wurde, sich irgendwie in die Wohnung geschleppt hätte Und ja, das sind die ersten Mitteilungen gewesen. Es hieß, man würde nach einer Männergruppe suchen. Ich persönlich habe halt gedacht, okay, höchstwahrscheinlich wird es darum gehen, dass irgendwelche Rechtsextremen auf die ja, SPD-Bürgermeisterin eingehackt haben. Allerdings hat sich das dann doch als ganz anders rausgestellt. So, ach ja, hier ist mein zweiter schwarzer Balken. Einmal früher, einmal heute. So. Dann wurde eben diese Fahndung eingeleitet und man weiß, okay, die Polizei hat gesucht. Die Bevölkerung wurde lange im Unklaren, unwissend gelassen, was ich nicht so ganz günstig gelöst finde, wenn ich ehrlich bin. Hätte man, glaube ich, deutlich früher sagen können, dass da keine mordende, messerhackende Gruppe irgendwie gerade unterwegs ist. Und ja, die Geschichte, die sie erzählt, sie will die Mutti zu Hause im Sessel, schwer verletzt. Und wir wissen nun mittlerweile auch, wieso das der Fall ist. Und was sich jetzt wiederum bestätigt hat, dass sie tatsächlich ursprünglich im Krankenhaus gesagt hat, dass sie wüsste, wer sie angegriffen hat mit dem Messer, es aber nicht sagen wollte. Und gleich, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, klärt sich auch, warum das der Fall ist. Sie war im Keller, wollte irgendwie bei der Sauna duschen und dort sei sie dann auf ihre Adoptivtochter getroffen, unvermittelt ein Angriff mit Deospray und Feuer, früher jemand schon mal gemacht hat. Ich in meiner Jugend, Schulzeit, wir haben in der Schulumkleide das ein oder andere Mal ein Feuerzeug und Deospray, so einen kleinen Flammenwerfer uns daraus gebastelt, also Feuer anmachen und dann mit dem Deo sprühen, gibt so einen kleinen schönen Flammenwerfer. Hat sie wohl auch gemacht, wollte ihr die Haare abfackeln und ja, hat dann, nachdem sie das gemacht hat oder versucht hat, mit dem Messer mehrere Mal auf sie eingestochen und ihre blutverschmierte Kleidung und die Waffe dann im Rucksack ihres Bruders versteckt, der wiederum zu dem Zeitpunkt geschlafen haben soll. Dann gab es wiederum Nachbarn, die gesagt haben, naja, aber es hieß ja lautes Gebrüll, lautes Geschrei, laute Streitigkeiten. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie oft das zu Hause vorgefallen ist, weil für all diejenigen, die aus einer heilen Familie kommen, können sich das vielleicht nicht vorstellen. Aber es gibt Familien, da wird durchaus häufiger mal gebrüllt. Und wenn das dann zur normalen Umgebungslautstärke im Haushalt dazugehört, dann kann es dennoch sein, dass ein 15-Jähriger dabei einschläft. Und das ist jetzt eine interessante Frage und lange mich mit einem Juristen zu unterhalten zu der Frage und ich wollte halt auch wissen, wie genau ist das geregelt, dass es jetzt quasi nur in Anführungszeichen gefährliche Körperverletzung ist, nicht als Tötungsversuch behandelt wird, also versuchter Totschlag in dem Fall, die Steigerung davon wäre der versuchte Mord und davon ist die Staatsanwaltschaft abgerückt mit der Begründung, dass sie ja von diesem Tötungsversuch zurückgetreten ist. So formuliert man das ungefähr im Juristensprech. Das heißt, auch wenn sie ursprünglich die Absicht vielleicht hat, ihre Mutter umzubringen, ist sie davon zurückgetreten, hat dann letztlich den Notruf abgesetzt. Man hat sich hier mit einem Strafverteidiger unterhalten, einem Hans Reinhardt aus Mahl. Er äußert Zweifel, sagt, maßgeblich ist die Vorstellung des Täters bei Abbruch der Tathandlung. Der Täter muss sich also darüber subjektiv im Klaren sein, dass die Tathandlung, wenn er jetzt aufhört, nicht zum Tode des Opfers führen wird. Dies halte ich im vorliegenden Fall für äußerst zweifelhaft angesichts der krassen Gewaltanwendung. Zudem soll die Täterin ja auch erst noch Spuren verwischt und die Polizei auf eine falsche Fährte gelockt haben. Auch dazu habe ich nachgefragt, dieses auf eine falsche Fährte locken oder die Schuld von sich abwenden, das spricht nicht dagegen, dass man von diesem Tötungsversuch zurücktritt. Das kann beides, also ich kann das gleichzeitig wollen, also nicht mehr die Mutter umbringen in dem Fall oder diesen Versuch vollenden und aber gleichzeitig für das, was ich getan habe, nicht erwischt werden wollen. Das widerspricht sich quasi nicht. Das kann beides gleichzeitig stattfinden und es kann ja dennoch dazu kommen, dass sie beispielsweise bleibende Schäden davonträgt, dann wird es als schwere Körperverletzung dann beurteilt vor Gericht. Also wenn sie irgendwelche schweren Schäden davonträgt, was durchaus bei der Verletzung der Lunge beispielsweise auch der Fall sein kann. Und in dem Fall haben wir dann ja ähnlich hohe Strafmaße, nicht exakt so hoch, aber ähnlich hohe Strafmaße, wie das beim versuchten Totschlag der Fall wäre. Das heißt, dieses sich so ein bisschen darauf festbeißen, und das habe ich für mich erst auch getan, vor allem in Diskussionen, habe ich auch erst gesagt, okay, also irgendwie klingt das für mich, also wenn ich 13 Mal mit einem Messer auf jemanden einsteche und dann im Nachhinein heißt es, weil ich aufgehört und den Rettungsdienst gerufen habe, kann man mir dann nicht mehr unterstellen, dass ich denjenigen umbringen wollte. Ja, juristisch ist das eben so Und ich glaube, das ist ein Zustand, den muss man so akzeptieren. Letztlich wird es natürlich durchaus interessant, wie der Prozess verlaufen wird. Wahrscheinlich auch wieder unter größtmöglichem Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es hier um Minderjährige geht. Ja, was sie noch schreiben, ist, dass sie ein Polizist aus dem Ruhrgebiet war, Tochter eines Stahlarbeiters, erfolgreiche Anwältin für Arbeitsrecht. Ich glaube, die hat auch eine Steuerkanzlei. Genau, saß für die Grünen im Stadtrat, ging ganz zur SPD, gewann die Stichwahl. Am 1. November sollte sie als Bürgermeisterin von Herdecke, einer Kleinstadt, anfangen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 22.000 Einwohner oder so um den Dreh hat die kleine Stadt. Hier ist jetzt eben die Rede davon, auch das habe ich gerade schon im Chat gelesen, dass die Rede davon war, sie sei adoptiert worden, als sie 9 Jahre alt war. Hier wird jetzt eben geschrieben, ihr Mann und sie, kinderlos geblieben, adoptierten vor etwa 17 Jahren ein Mädchen, Zoe, geboren in Mali in Westafrika. Ich habe auch einen guten Bekannten, der ist im Alter von wenigen Monaten aus Afrika nach Deutschland gekommen, in einem afrikanischen Land adoptiert worden. So ähnlich hört es sich für mich jetzt hier an. Dann heißt es ja, 6 Jahre später kam ihr Bruder dazu, Franz aus Haiti, damals 4 Jahre alt. Also sie im Säuglingsalter adoptiert, er im Alter von 4 Jahren. Wuchs der Politikerin das Privatleben oder über den Kopf, fragen sie hier. Ein Brandbrief ans Jugendamt soll sie geschrieben, flehend um Hilfe gebeten haben. Und das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn man jetzt ein junges Kind adoptiert. Im Alter, ich glaube, das kann auch mit 4 Jahren schon der Fall sein, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre, so um den Dreh, dann glaube ich schon, dass eine so starke Prägung in der frühen Kindheit haben kann, dass man es als Kind, vor allem als Adoptivelternteil, dann besonders schwierig hat bei der Erziehung dieses Kindes. So, jetzt ist das bei ihr nicht der Fall gewesen. 17 Jahre lang war die Familie Stalzer für die Erziehung der jungen Zoe verantwortlich. Sich dann, weil es ja nicht das eigene Kind ist, sich aus der Affäre so ein bisschen stehlen zu wollen, indem man dem Jugendamt schreibt, sich dann irgendwie an die Polizei wendet, wenn man ja wie gesagt 17 Jahre lang für die Erziehung des Kindes verantwortlich war, das finde ich, also nicht nur schwierig, ich mag auch grundsätzlich niemanden, der diese Bezeichnung schwierig verwendet, aber das finde ich ziemlich, ziemlich übel, weil das kann ja auch sonst niemand machen, so einfach mit dieser Distanz. Also klar, prinzipiell kann das jeder machen, aber ich glaube, die Hemmschwelle ist bei jemandem, der eigene Kinder hat, dann zum Jugendamt zu gehen und flehend um Hilfe zu betteln, irgendwie helft mir, mein Kind flippt irgendwie aus, will mich umbringen und so weiter. Weiß ich nicht. Hat irgendwie, bereitet mir das so ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich denke, okay, da ist auch viel, da muss einiges innerhalb dieser Familie schiefgelaufen sein, dass es erst dazu kommen konnte. Vor allem, wie gesagt, wenn sie in so jungem Alter adoptiert wurde. Noch am Tag der Tat besuchte Iris Stalzer, besuchte sie die Polizeiwache in Wettenruhe. Dort heißt es, ein Vorgang wurde angelegt. Ihr Mann zu dem Zeitpunkt auf Dienstreise und sie allein mit den Kindern zu Hause, fühlt sich von der Adoptivtochter bedroht, habe Angst um ihr Leben. Dann eben ein Vorgang wurde angelegt, sagt ein Polizeisprecher. Alle notwendigen Maßnahmen wurden getroffen, was auch immer das genau sein mag, was das sein soll. Die Tochter, sagte Stalzer, habe von Rache gesprochen, eben sie im Keller auf die Mutter losging. Stalzer will nicht wissen, wofür sie sich rächen wollte, die Tochter. Boah, glaube ich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dass sie von gar nichts gewusst haben will, für was sich die Tochter rächen kann. In anderen Artikeln war die Rede davon, sie hätte sich irgendwie benachteiligt, behandelt gefühlt, nachdem sie den Adoptivbruder dazugeholt haben. Letztlich ist es so, dass der Steuerzahler dafür aufkommen wird, werden muss, wenn jetzt beide in der Obhut vom Jugendamt sind und Familie Stalzer, ich weiß nicht, das Projekt Adoption dann für sich an Nagel hängt und sagt, wir haben es versucht, nach außen hin konnte man sich, und das ist jetzt ein bisschen polemisch, konnte man sich damit schmücken, dass man zwei schwarze Kinder adoptiert hat, was vielleicht auch, weiß ich nicht, mutmaßlich zu ihrer SPD-Karriere ein Stück weit beigetragen haben könnte, ja, ganz wichtig, bleibe im Konjunktiv, wollen nichts unterstellen. Aber dass das Ganze jetzt so ausgeht, für sie natürlich und ihre körperliche Unversehrtheit, brauchen wir nicht drüber reden, maximal unglücklich gelaufen. Aber wie gesagt, alles nur so auf die Tochter zu schieben und, weiß ich nicht, sie da so ein bisschen ein Stück weit fast schon aus der Affäre, aus der Verantwortung nehmen zu wollen. Eltern sind nun mal für ihre Kinder verantwortlich. Und dasselbe gilt eben auch für Adoptivkinder. Da spielt es erstmal keine große Rolle, ob es die eigenen leiblichen Kinder sind oder man die Kinder eben adoptiert hat. Ja, jetzt ist sie, also die Tochter, Zoe, 17-Jährige, in einer Psychiatrie. Der Sohn soll sich in einer Wohngruppe befinden. Ja, die Frage, ob er auch daran beteiligt war, ob er der Schwester helfen wollte oder gar nichts damit zu tun hat, wissen wir nicht. Das ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Sie sitzt in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie und für diejenigen, die jetzt dachten, ja, Haftrichter und so, ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Für diejenigen, die schon mal was mit einer geschlossenen Psychiatrie zu tun hatten, wissen, ich weiß das aus meiner Zeit, in der ich Krankentransport gefahren bin oder auch selbst im Krankenhaus gearbeitet habe und während der Ausbildung. Eine geschlossene Psychiatrie ist zu, ist dicht, da kommt man nicht raus. Ich kann mir vorstellen, dass höchstens die monatlichen Unterbringungskosten für den Steuerzahler deutlich höher liegen, als es beispielsweise bei einer, weiß nicht, JVA oder so, oder Kinder- und Jugendhaftanstalt der Fall wäre. Aber das sei mal dahingestellt. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr auf freiem Fuß draußen, wenn sie sich in dieser geschlossenen Einrichtung befindet. Der letzte Satz hier auch noch prägnant. Der Adoptivvater heißt, es wolle die beiden nicht mehr zu sich nehmen. Ihres Stalzer liegt noch im Krankenhaus, von einem Sicherheitsdienst bewacht. Warum auch immer Vati jetzt den 15-jährigen Jungen nicht zurücknehmen will, auch das wäre durchaus interessant, die Frage irgendwie zu beantworten. Vor dem Punkt, okay, die eine hier hat Stress gemacht, ist maximal untertrieben, ist ja mit dem Messer auf sie losgegangen, im Sommer ja schon mal, dieses Jahres übrigens hieß es. Und jetzt sagt man, alles klar, weg mit den beiden Kindern. Ey, vielleicht versucht man es dann noch ein drittes Mal mit einem anderen Kind. Ich muss mich selber immer wieder, muss ich mir ein bisschen an die Nase fassen, wenn ich in der Öffentlichkeit mitbekomme, wie sich Kinder teilweise auch in Anwesenheit der Eltern daneben benehmen. Und ich mir dann im Kopf sage, boah, was sind das für ein räudiges Gör. Kind, nervig und die Eltern sind daneben. Das ist so ein bisschen fast schon wie mit nervigen Hunden. Auch die können erstmal nichts dafür, weil sie halt eben so beziehungsweise auch nicht erzogen wurden. Und vielleicht, auch das jetzt wieder nur eine Mutmaßung in dem Sinne, wenn beide Karriere machen, in dem Fall sie in der Politik, ihr Mann nicht in der Politik, aber irgendwo auf Geschäftsreise, dann ist es vielleicht auch dann gar keine so gute Idee, wenn sich immer nur andere um die Erziehung der eigenen Kinder kümmern. Vielleicht versucht man so, die Verantwortung von sich wegzuschieben, dass man sagt, ja, wir waren ja arbeiten, wir haben denen ja alles ermöglicht, finanziert und so weiter, aber letztlich um die Erziehung gekümmert hat sich keiner. Schreibt gerade jemand richtig, Eltern haften für ihre Kinder. Ja, so sollte es sein. Für alle, die nur einen kurzen Ausschnitt gesehen haben aus der Sendung oder einen Clip, das war ein Teil meiner wöchentlichen, täglichen Sendung, Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr live, die Morgenstern-Show hier auf YouTube. Und geht um aktuelle Berichterstattung, Themen, gelegentlich mit Interviews, mit zugeschalteten, mit eingeladenen Gästen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gerne auch live dabei, Montag bis Donnerstag, 16 bis 18 Uhr. Und wenn ihr mich in meiner Arbeit unterstützen möchtet, gibt es dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Die einfachste Möglichkeit ist es, die Beiträge, die Videos zu teilen, den Kanal zu abonnieren, eine Bewertung dazulassen, gerne auch die Live-Sendung zu bewerten, damit das vielen anderen Leuten noch vorgeschlagen wird und das gesprochene Wort hinaus in die Welt, in die mediale Welt getragen wird. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich sage tschüss und bis dahin.